Der OMT ist seit vielen Jahren ein Pflichttermin für die Online-Marketing-Branche. Am 25. und 26. September war der liebe Patrick für uns in der Pyramide in Mainz. Was er erlebt hat, was es Neues gibt, was es Wichtiges gibt, zum Beispiel das EU-weite Entgelttransparenzgesetz in 2026, das wollte ich von ihm in dieser Podcast-Episode wissen. Die haben wir am 29. September aufgenommen. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich heißt es heute mit leicht angeschlagener Stimme. Gestern am Deich wunderbares Wetter, aber der Wind war doch da und Klausi mal wieder nur im T-Shirt. Willkommen bei Punktuell, eurem Pass Media Praxis Marketing Podcast. Moin, mein lieber Patrick, wo erwische ich dich denn heute an diesem 29. September, an dem Tag unserer Aufzeichnung?
Moin Klaus, ja, im Bergischen, ne? Da, wo es zu Hause ist. Und ich kann aber ganz klar jetzt hier nochmal sagen, der Klaus, der hat genügend Oberteile mit langen Ärmeln, die auch warm halten, weil ich weiß, da sind einige von gebrandet mit Pars Media. Von daher nächstes Mal dran denken, ne, damit du mir hier nicht erkältet wieder sitzt und mit angeschlagener Stimme Podcast aufnehmen musst.
Ja, aber du weißt ja, mein Lieber, unter 16 Grad, da fange ich langsam an, über lange Klamotten nachzudenken. Patrick, wir machen heute, wir haben die gar nicht spontan gefragt genannt, aber irgendwie haben wir fast eine spontan gefragt Episode, weil du warst vergangene Woche auf dem OMT in Mainz. Und bevor wir in die Themen daraus einsteigen, erklär doch mal ganz kurz, OMT, was ist denn das eigentlich?
Ich kann sagen, genau. OMT, spannende Abkürzung, heißt so viel wie Online-Marketing-Tag, ist aber viel, viel mehr. Also wir sprechen hier nicht nur von dem Event, über das wir gleich noch ein bisschen ausführlicher berichten werden, was ich da erlebt habe, sondern eigentlich ist der OMT eine Fortbildungsplattform, eine Plattform für alle Online-Marketer zur Weiterbildung, zum Austausch, um up-to-date zu bleiben. Es gibt verschiedene Akademien, verschiedene Workshop-Angebote. Und das Ganze ist auch aus einer Online-Marketing-Agentur heraus entstanden. Mario Jung hat diesen OMT gegründet, weil er in dieser Online-Marketing-Landschaft genau so etwas vermisst hat und hat gesagt, dann mache ich es einfach mal selber. Und deswegen, wir sind da schon. Also ich glaube, seit ich fast denken kann, im Online-Marketing ist OMT ein Begriff, hat sich über die Jahre natürlich sehr stark entwickelt, größer geworden, neue Angebote dazu genommen. Aber etwas, wo, ich sag mal, wir und auch meine lieben Kollegen damals von Artista immer gut mit in Verbindung waren und immer eine gute Zeit hatten und immer eine tolle Plattform hatten.
Ja, und deshalb sollt ihr auch heute eigentlich mitnehmen, wie sieht denn diese gesamte Online-Marketing-Branche Gegenwart und Zukunft? Also die hat Patrick jetzt nicht alle interviewt, aber das, was er aus den Cases, aus den Vorträgen, aus den Gesprächen mit rausgenommen hat. Und ich werde euch auch einen Artikel aus unserem Pars Media Blog in den Shownotes verlinken. Den habe ich nämlich geschrieben 2019 und ich glaube, es war mein zweiter OMT. Mhm. Und Mario sagt, das ist heute noch sein Lieblingsrecap bezogen auf den OMT. Hat auch ganz viel mit dem Hashtag OMT-Liebe zu tun. Warum? Lest ihr dann einfach. Patrick, wir steigen einfach mal ein und zwar mit dem Donnerstag. Denn aus dem OMT hat sich ja irgendwann auch der Agency Day entwickelt. Kannst du uns noch mal kurz die Abgrenzung da nennen? Was ist der Agency Day im Vergleich zum OMT, der dann einen Tag später stattgefunden hat?
Genau, also der OMT bündelt mittlerweile zwei Events an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Das war früher mal anders, aber der Agency Day ist, die Veranstaltung, wo es vielleicht weniger um das Thema Hands-on im Online-Marketing geht, denn hier ist ausschließlich die Teilnahme für Agenturleiter, Agenturgeschäftsführer oder leitende Online-Marketing-Positionsinhaber, darf man das so sagen, aus Agenturen von über 100 oder ich glaube sogar 200 Mitarbeitern erlaubt. Das Ganze wird auch nachgeprüft, weil es da einfach zum einen um Themen geht, die wirklich das Administrative in Agenturen betreffen. Und man muss sagen, das ist eine, sag mal, sehr intime Veranstaltung. Also wir sprechen hier von etwas mehr als 150 Teilnehmern und die Themen, um die es dort geht, haben zum einen natürlich damit zu tun, wie man seine Agentur zum Beispiel nach außen positioniert, beziehungsweise wie die Agenturlandschaft so von außen erlebt wird. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Themen, die doch, ich sag mal, auch sehr, sehr intensiv diskutiert werden. Also da geht es um das Thema Mitarbeiter. Es geht auch mal um die ein oder andere Beispiel BWA von Agenturen, die vielleicht an der Insolvenz hängen. Also es ist sehr, 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 sehr deep, wie man so schön sagt.
Und Patrick, weil das ja Themen sind, bei denen wir Agentur gleich Unternehmen, Unternehmen gleich Zahnarztpraxis sagen können, hast du dir ja auch, ne, also ihr seid einfach auch betroffen, weil es sind Themen, die nicht nur Agenturen betreffen, sondern letztendlich jede Unternehmerin, jeden Unternehmer. Und du hast dir so 3-4 Themen mal rausgepickt, die du uns jetzt so ein bisschen erzählst und über die wir auch gerne diskutieren. Sollten mir schlaue Fragen dazu einfallen, werde ich sie stellen. Wenn es keine schlauen sind, stelle ich sie trotzdem. Also es waren ja auch einige Leute da, die gut bekannt sind bei uns in der Branche, wie beispielsweise der liebe Matthias Niggehoff.
Genau, Matthias Niggehoff natürlich, ich sag mal, was Verkaufspsychologie oder allgemein Psychologie angeht, ein ganz bekannter Name. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere jetzt, die zuhören, ihn auch aus dem Fernsehen. Er hat da regelmäßig Auftritte als Experte. Ganz smarter, cooler Typ mit einem wirklich sehr, sehr coolen Team dahinter. Und er hat sich diesmal dem Thema der Alleinstellung von Unternehmen angenommen und da ging es wirklich um das, was wir auch immer predigen, und zwar um das Thema Positionierung. Also sei das, was du bist. Man muss natürlich sagen, in diesen Runden, in diesen Vorträgen, wo dann auch wirklich oft 20, 30 Leute, weil ja einige parallel sind, sitzen, entwickelt sich natürlich sehr, sehr viel Dialog und wir haben uns da, ich sag mal, unter seiner Anleitung, glaube ich, die Hälfte des Slots gut darüber unterhalten, wie wichtig es ist, natürlich seine Positionierung, seine Alleinstellungsmerkmale zu finden, zu kommunizieren, richtig zu kommunizieren. Haben aber auch an ganz, ganz vielen Stellen natürlich Beispiele bekommen, wo Unternehmen oder Agenturen schon versucht hatten, ja, ich sag mal, gewisse Tochtergesellschaften zu gründen, die dann eine ganz spezielle Positionierung haben und damit auch fürchterlich auf die Nase gefallen sind. Und das hat natürlich am Ende dazu geführt, dass man unheimlich viele Denkanstöße hatte. Unterm Strich muss man aber sagen, Authentizität ist das, was sich immer durchsetzt. Man sollte nicht das sein oder versuchen zu sein, was man nicht ist, was man nicht leisten kann. Davon gab es auch so ein, zwei sehr, sehr schöne Beispiele und auch Agenturinhaber, die sich geoutet haben, die gesagt haben, nee, so bin ich gar nicht, aber ich dachte, das verkauft sich gut. Und am Ende führte das immer dazu, dass man nochmal einen Neustart gemacht hat, weil es einfach nicht das ist, was man verkörpern konnte.
Also eher spannend zu sehen, weil das, was du jetzt gerade erzählst, ist ja nicht neu. Das ist ja alles bekannt. Das, ne, manchmal hat man ja auch so, ohne jetzt dem lieben Matthias zu nahe zu treten und keinem anderen, logisch, weil ich weiß ja, da sitzen viele, die solche Themen das erste Mal hören, die das erste Mal damit beschäftigen. Und da ist er natürlich prädestiniert, den Menschen das beizubringen. Aber oft wird natürlich auch, wie sagt man immer so schön, alter Wein in neuen Schläuchen verkauft. Und genau, ich finde es ganz cool. Ich komme aber gleich zu der Frage, was du da jetzt mitgenommen hast, weil irgendwas Neues musst du uns ja erzählen. Ja. Aber was ich ja ganz schön finde, das passt ja auch ganz gut so ein bisschen zu der Thematik, die wir bei unserer Folge 110 hatten mit unseren lieben Kollegen von den Marketingagenturen, wo wir auch alle klar gesagt haben, gerade in Zeiten, wo durch KI vieles gleicher wird, viele die Möglichkeiten haben, Dinge zu tun, aber am Ende das gleiche Ergebnis rauskommt, ist ja der Mensch, seine Positionierung, seine Haltung, das, was von KI nicht kopiert werden kann, was Menschen auch nicht kopieren können, was also ein Alleinstellungsmerkmal ist. Gab es darüber hinaus für dich so ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, da kann man drüber nachdenken, die haben vielleicht einen neuen Aspekt. Wenn nicht, ist nicht schlimm, aber wenn ja, bitte sehr.
Also ich muss sagen, natürlich hatten wir auch die ganzen Standards, ne, wie man es immer hat, oder das, was wir alle schon kennen. Schreibe ich in einer Du-Form, schreibe ich in einer Sie-Form, wie kommuniziere ich? Das sind ja alles die Dinge, die einem schon mal begegnet sind. Was ich als eine ganz, ganz spannende Nummer fand, und da habe ich mich auch irgendwie noch danach ein bisschen mit beschäftigt, weil ich dachte, es ist ja eigentlich so einfach, aber keiner macht es. Matthias, der hat selber gesagt, dass er sehr viele Alliterationen schafft in seiner Kommunikation. Und dann hatte er auch so ein paar Beispiele rausgehauen, wie man einfach auch mit Sprache ein Alleinstellungsmerkmal schaffen kann. Also er hat zum Beispiel über verschiedenste Kanäle oder in diversen Aufzeichnungen hat er immer so ein, zwei Metaphern, Sprüche, Selbstkreationen, ich sag mal noch nicht mal Wortschöpfungen, aber Sprachkreationen, die sich irgendwie bei ihm so eingebrannt haben und die er immer wieder wiederholt und die auch auf der Website irgendwo stehen, mal in einem Blog mit abgedruckt werden, und dass das Dinge sind, auf die er aktiv angesprochen wird. Also das sind, wo er sagt, dass am Anfang passierte das bei ihm, das war gar nicht so bewusst, aber es wurde dann zu einer Alleinstellung, dass man gewisse Formulierungen immer mal wieder verwendet und darüber wirklich die Menschen erreicht oder das bei den Menschen hängen bleibt. Und er hat keine Prozentzahlen genannt, aber auf jeden Fall ein Großteil der Menschen, die mit ihm in Kontakt treten, über diese Wordings auch einsteigen oder selber einen Witz drauf machen. Und das hat mir eigentlich nochmal gezeigt, wie klein und fein eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal sein kann. Und wenn man es richtig einsetzt, dass man darüber einfach einen Wiedererkennungswert generiert, der einem vielleicht im Alltag so auch für sich selbst gar nicht so bewusst ist. Und dass das ein Instrument ist, was man bei den ganzen offensichtlichen Dingen wahrscheinlich noch nie so in Fokus
hat. Finde ich spannend. Wird ja auch für uns heißen, ne, dass man sich wirklich auch mal überlegt. Ich meine, ich weiß, dass wir es unbewusst und manchmal auch ein bisschen bewusst bei dem einen oder anderen Partner, vor allem bei der einen oder anderen Partnerin, ganz bewusst machen, weil diese Persönlichkeit es hergibt, weil es quasi auf der Straße liegt, diese Claims und diese Aussagen, die man nutzen kann, man braucht sie nur aufheben. Aber für die Corporate Language, über die wir auch mal reden, heißt ja in Zukunft mehr darüber nachzudenken. Also nicht nur, wie sprechen wir die Menschen an, worauf achten wir, sondern wirklich, können wir Botschaften entwickeln, die wir an vielen Touchpoints immer wieder bringen, die dann durchaus aber auch, und das ist ja dann wichtig, dann auch unsere Partner und Partnerinnen in der Kommunikation mit den Patienten nutzen, wenn es um bestimmte Behandlungen geht, um bestimmte Erklärungen. Und wenn sich sowas dann natürlich in der Kommunikation, in Social, auf der Website widerspiegelt und sagen, ach ja, das kenne ich, das sagt der Herr Doktor auch immer. Sowas finde ich gut, da können wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ja.
Ja, und es war so naheliegend, so einfach, und es hat doch bewiesenermaßen eine starke Wirkung gehabt, wo man vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt, aber ab dem Moment, wo ich das natürlich gehört habe, habe ich auch an unsere Sachen gedacht, ne? Wir verbinden Menschen mit Menschen, ne? Oder bringen Menschen zu Menschen. Diese Wiederholung, da konnte man so viel mitmachen. Wir haben uns da ja Gedanken zugemacht, aber wir hätten die Möglichkeit, das doch an ganz vielen anderen Stellen zu platzieren. Und das ist natürlich auch ein cooles Learning erstmal für uns, da nochmal wirklich einen Fokus drauf zu setzen, aber natürlich auch für die Kommunikation unserer Praxen und für alle, die zuhören, denke ich auch, ist das ein ganz guter Denkanstoß, der damit kam.
Ja, und letztendlich wissen wir ja, mein Lieber, Wissen macht an.
Genau so.
Und wir müssen aufhören, weniger zu denken. Dann kommt am Ende auch mehr.
Ich denke, ein Hashtag, das kommt drauf an, ne? Genau.
Ja, und es kommt wirklich drauf an, ja. Und pass auf, jetzt kommt eine moderative Brücke. Da wird jetzt jeder professionelle Podcaster mit der Zunge schnalzen. All das kann man sich natürlich auch im Homeoffice überlegen. Also, nächstes Thema. Es ging einmal auch ums Homeoffice. So, ja.
Gar nicht mal so gut, die Nummer.
Ne? streichen Sie die letzten 30 Sekunden aus dem Protokoll. Aber macht ja nichts. Und das ist ja auch wieder ein Thema. Ja, ich weiß, damit beschäftigen sich jetzt nicht alle, die uns zuhören, weil natürlich ja viele sagen, ja, Homeoffice kommt für mich nicht in Frage als Praxis, was ich ganz anders sehe, weil in dem Moment, wenn man intern Dinge hat wie Abrechnung, Social Media und solche Sachen, es gibt durchaus Prozesse und Aufgabenbereiche, mit denen man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice schicken kann. Natürlich wieder wie immer die Problematik, dann geht die ins Homeoffice, die andere kann das nicht. Aber das ist dann wieder ein Thema der Führung. Du hast mir geschrieben, so, worum es darum ging. Homeoffice, nicht so easy, wie man denkt. Aber ich glaube, so easy ist es sowieso nicht, ne?
Ja, also ich sage mal so, Homeoffice in Anführungszeichen in der Online-Marketing-Branche, ich würde
ganz
fast
anderes
sagen,
Thema als in anderen Branchen.
Ich wollte gerade sagen, wir sprechen davon, dass 80% der Menschen im Homeoffice arbeiten. Es gab dazu auch eine kleine Umfrage, aber in dem Fall hier speziell ging es um ein, um ein kleines Interview. Auf dem Podiumsinterview, wo Marius Ehrt, auch Online-Marketer, sehr erfahren, schon lange dabei, mit Martin Erlewein gesprochen hat. Und Martin Erlewein ist Rechtsanwalt, Steuerberater und auch noch vieles mehr. Und da ging es um dieses Thema Homeoffice. Wie gesagt, in den Praxen kann man es durch die Digitalisierung ja auch immer mehr durchsetzen. Man kann es hinkriegen. Aber ich fand es mal spannend, dieses Homeoffice, was ja immer sehr positiv in Anführungszeichen kommuniziert wird und was es ja auch ist, wenn die Möglichkeit besteht für die Arbeitgeber. Sie müssen nicht den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, Fahrtkosten sinken. Für die Mitarbeiter ist es eine tolle Möglichkeit, das Thema Work-Life-Balance, wenn sie denn der Verantwortung gewachsen sind, gut unter einen Hut zu kriegen. Aber hier ging es wirklich um die juristische Betrachtung des Ganzen. Und da merkt ihr schon, dass das natürlich eine Ebene ist, die auf einer Fachkonferenz eher weniger gespielt wird, sondern wirklich
okay,
auf einer...
Okay, mach's ganz kurz, aber wichtig.
Ganz kurz, also Homeoffice ist nicht nur so ein schönes Recht, was so passiert, sondern zieht auch ganz, ganz viele Pflichten nach sich, denn der Homeoffice-Platz ist genauso vom Arbeitsschutzgesetz betroffen, wie natürlich auch ein Büroarbeitsplatz. Das bedeutet in der Kurzzusammenfassung Gedächtnisprotokoll von mir, ohne Garantie auf, es stimmt wirklich. Elektroprüfung. Alle 2 bis 2,5 Jahre müsst ihr einen Elektriker in das Homeoffice eurer Mitarbeiter schicken, damit die ihre kleinen Aufkleberchen auf die Steckdosenleisten machen. Dabei ist es aber auch und auf die Bildschirme und auf die Laptops und auf alles, was irgendwo an diesem Homeoffice-Platz hängt. So, ne? Das sind so Dinge, die in einem Gesetz drinstehen. Das wird, sind's alle einig, es gab eine Umfrage im Vorhinein dazu. Das wird noch nicht so gemacht, weil es vielen nicht bewusst ist. Ganz großes Thema ist das Thema Datenschutz. Ne? Ein Laptop auf dem Küchentisch in einer WG geht eigentlich gar nicht aus Datenschutzgründen. Eigentlich ist es auch so, dass weil der Arbeitgeber diese Pflichten hat, diese Homeoffice-Ausstattung, was oft ja eine Hybride ist, der Laptop kommt vom Arbeitgeber, die Steckdosenleiste und die Kamera hatte man schon, ist auch rechtlich ein unheimlich schwieriges Thema. Und was man auch dazu sagen muss, dass ein Arbeitgeber natürlich diesen Arbeitsplatz überprüfen kann, muss oder ähnliches. Das heißt, nach Absprache muss der Arbeitgeber auch das Zuhause des Mitarbeiters für verschiedenste Sichtungen und ähnliches betreten können. Also Klaus,
Hilke also ich guck mich gerade hier um. Hilke kann gerne vorbeikommen. Ich glaube, in diesem Office steht nichts, was ich nutze beruflich, was die Firma nicht bezahlt hat. Ja. Diese hybride Lösung gibt's nicht. Und ich habe super Aufkleber hier überall. Super Aufkleber. Also du weißt, wo die herkommen. Wir haben so einen schönen Pass Media.
Ja, Wissen macht an. Genau.
Ja, aber ich denke mal, und das ist ja sicherlich auch spannend. Und deshalb vielleicht, nein, meine Frage. Du hast es gerade schon gesagt, klare Umfrage wird kaum so gemacht. Aber wie ist denn die rechtliche Konsequenz? Leben wir da immer noch in so einer Art Übergangswelt, weil die meisten einfach noch nicht informiert sind? Weil ich kann mir ja nur eins vorstellen. Sorry, es ist ja meine Hohlpflicht als Unternehmer, mich zu informieren, wie die rechtlichen Voraussetzungen sind, wenn ich einen Arbeitsplatz außerhalb meiner Firma einrichte.
Genau so ist das. Und es ist einfach aus der Historie entstanden. Das Thema Homeoffice ist an vielen Stellen erst richtig groß geworden während der Corona-Zeit. Da musste alles irgendwie schnell gehen. Da wusste noch keiner richtig Bescheid. Und man hatte 47.000 andere Dinge, mit denen man sich beschäftigt hat. Und seitdem ist dieses Thema Homeoffice so eine Easy-Going-Nummer. Man muss dabei rechtlich sogar nochmal unterteilen zwischen einem Telearbeitsplatz und Homeoffice, nochmal rechtlich zwei ganz verschiedene Dinge. Unterm Strich muss man aber sagen, war eine sehr, sehr gute Sensibilisierung. Einfach mal auch die Verantwortung, das Homeoffice nicht damit ändert, ich sage, ja, lieber Mitarbeiter, bleib zu Hause sitzen und viel Spaß. Sondern
hängt einfach mehr dran in solchen Themen.
Da hängt mehr dran. Hängt einfach mehr dran, die Verantwortung bleibt. Aber man muss auch sagen, so wie ich das verstanden habe, wir geben hier natürlich keine Rechtsberatung, aber auch der Martin Erlewein hat es so formuliert, man sollte sich damit einfach beschäftigen. Und es gibt vereinzelt Prüfungen, natürlich spätestens, wenn irgendwas passiert. Also so der klassische Fall, Mitarbeiter fällt vom Stuhl während der Arbeit, weil eine Rolle bricht. Und dann gilt das als Arbeitsunfall und dann ist es mittlerweile aber so, dass man nicht direkt den großen Bußgeldkatalog auspackt, sondern er sagt immer, man soll da seine Bereitschaften signalisieren, wenn so eine Prüfung kommt, natürlich bestenfalls im Vorhinein schon gewisse Pläne, Strukturen, Dokumente haben, wo gewisse Dinge geregelt sind. Aber spätestens dann kommt natürlich der Auftrag mit einer Frist von x Wochen nachzubessern. Und deswegen ist da Vorsorge natürlich besser als Nachsorge. Ich bin mir sicher, also wenn sich da jemand mehr drüber informieren will, da gibt's ganz, ganz viele Infos im Internet drüber. Klaus?
Du? Oder noch besser, wir empfehlen ja auch gerne unsere Netzwerkpartner. Ne? Genau. Also liebe Grüße gehen raus an Nadine und das Team von Lück und Petzold. Ja. Zum Thema Arbeitsrecht, Arbeitsvertrag haben wir ja selber schon mal einen Podcast gemacht. Das hat jetzt hier mit wenig zu tun, aber die können natürlich bei uns in der Branche auch weiterhelfen. Und das ist jetzt wirklich mal ein super Übergang, muss ich sagen. Weil natürlich haben wir damals mit ihr auch über Gehälter gesprochen. Das machen wir ja sehr häufig. Und ich hatte vor kurzem so eine kleine Begegnung mit Zahnärzten, als ich hier für die BEGO unterwegs war. Und da habe ich auch meinen Vortrag gehalten zum Thema Azubis und Ansprache und so weiter. Da ging es eben auch um Gehaltstransparenz auf der Website, wo dann wirklich einige laut aufschrien, auf keinen Fall, das mache ich nicht, das geht keinem was an, das will ich nicht. Und da konnte ich aber nur einen kleinen Satz sagen, weil ich mich damit wirklich nicht auskenne. Es wird ja im nächsten Jahr so ein Gehaltstransparenzgesetz, EU-weit ist das, glaube ich, Patrick, geben. Und auch darum ging es, und das ist dann auch unser letztes kleines Thema vom Agency Day, Gehaltstransparenz, was kommt da auf uns zu? Und das kann einiges sein, wobei ich jetzt nicht weiß, ob Zahnarztpraxen betroffen sind, ob das geht's da um alles. Die Größe von Unternehmen oder erklär uns mal auf, was du in deinem Gedächtnisprotokoll so alles behalten hast.
Also ich habe einiges behalten und ich habe mir auch die Folien im Nachgang nochmal organisiert, weil es natürlich uns betrifft und es betrifft einfach alle Unternehmen in Deutschland. Grundsätzlich betrifft das sogenannte Entgelttransparenzgesetz alle Unternehmen in Deutschland, die irgendwo einen Mitarbeiter angestellt haben. Ob wir zu fünf sind oder zu 50.000, ist erstmal egal. Es gibt nur verschiedene Abstufungen. Und der Slot dazu, der war mit der lieben Katharina Holder, mit der ich mich danach auch noch mehrfach darüber unterhalten habe. Und ich mache das jetzt mal ohne Wertung, weil wir hatten doch da waren uns einig, dass uns da verschiedene Dinge nicht dran passen von dem, was da kommen wird. Aktuell ist es so, das Entgelttransparenzgesetz ist eine durchgesetzte EU-Gesetzesrichtlinie. Deutschland hat jetzt noch bis, ich glaube, zum Juli 2026 Zeit, das Ganze für sich selbst auszugestalten und dann als Gesetz in die Wirkung zu bringen. Das heißt, da gibt es auch noch Auslegungsmöglichkeiten, zum Beispiel, welche Transparenz ab wie vielen Mitarbeitern im Unternehmen denn gegeben sein muss und welche nicht. ist ein relativ komplexes
Thema. Ja. Ganz kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, die Bundesrepublik Deutschland hat erstmal bis nächstes Jahr Zeit, überhaupt etwas zu entwickeln, wie diese EU-Richtlinie umgesetzt wird.
Genau, die EU-Richtlinie ist sehr konkret. Das heißt, man könnte diese auch einfach eins zu eins übernehmen.
Aber ist man nicht gezwungen? Also es heißt nicht, dass es dann ab Mitte 26 gilt?
Doch, das Entgelttransparenzgesetz gilt ab Mitte 26. Wie es ausgestaltet wird und ausgestaltbar ist, das bleibt noch offen. Die Schweden haben es schon getan. Die haben die Grenzen, haben verschiedene Grenzen sehr stark nach unten verschoben. Nur mal so, um so ein paar Schlagworte reinzubringen, es ist sicherlich ein 1 bis 2 Stunden füllendes Thema sonst.
Da können wir, Patrick, und da erinnere mich bitte dran, entschuldige, dass ich jetzt nochmal reingrätsche, dann sollten wir auf jeden Fall mal darüber nachdenken, dass wir dazu eine Podcast-Folge machen mit einer Vertreterin, einem Vertreter aus der besagten Rechtsanwaltskanzlei. Erinnere mich dran, dass ich die anspreche.
Ja. Also ich schmeiße jetzt mal 3 wichtige Punkte bei der ganzen Thematik rein, die für uns alle hier sehr, sehr interessant sind. Fakt ist, zukünftig wird es so sein, dass man dem Bewerber das Gehalt mitteilen muss, bevor es zum Bewerbungsgespräch kommt. Dazu ist man verpflichtet. Man muss es nicht unbedingt auf seine Karriereseite schreiben, was auch wenn wir es empfehlen, weil es einfach mit Transparenz zu tun hat. Die Frage wird immer aufkommen, aber das ist Pflicht. Zum anderen ist es so, dass jeder Mitarbeiter das Recht hat, darüber Auskunft zu bekommen, was andere in seiner Position, in seinem Unternehmen oder anderen Unternehmen verdienen. Und ja, das Perfide dabei ist eigentlich, es ist nicht so, dass die Person zu euch als Chef hinkommen muss und sagen muss, ich würde gern wissen, was verdient mein Kollege auch als ZFA in der Assistenz. Nein, da gibt es dritte Stellen, an die man sich wenden kann. Und von diesen dritten Stellen kommt dann die Anfrage an euch als Praxisinhaber, als Chefs einer Praxis, dass bitte mal offengelegt werden muss, was verdient denn eine ZFA in der Assistenz? Das heißt,
aber da geht es nicht darum, Namen zu nennen. Also da wird jetzt nicht gesagt, die Petra verdient 3.000 und die Anna 2.000, sondern was ist generell der Verdienst in der Praxis? Und du kannst für dich erfahren, hey, bin ich da eigentlich angemessen bezahlt im Vergleich zu den anderen?
Ja, wie weit das geht, weiß man nicht, weil du weißt noch nicht mal, wer fragt an als Chef, weil es über eine dritte Stelle anonymisiert wird. Das heißt, du weißt auch nicht, wer ist denn gerade unzufrieden, wenn du so eine Anfrage hältst. Und das Wichtige dabei ist, die wollen von dir das relativ genau aufgeschlüsselt haben. Und es gibt da eine sogenannte Umkehr oder eine Beweisumkehr, heißt es, glaube ich, im Juristischen. Das heißt, du musst beweisen, warum die eine Person vielleicht weniger verdient als die andere Person, kann nach sich ziehen, dass du auf Jahre, bis zu 10 Jahre, wenn du damit nicht durchkommst, die Person entschädigen musst, also das weniger gezahlte Gehalt ausgleichen musst, falls daraus noch ein psychischer Schaden entstanden ist, du da natürlich auch noch schadenersatzpflichtig wirst. Und was natürlich ganz wichtig ist, dann hat ja erstmal die Person ihr Recht bekommen und dann kommt natürlich noch eine Strafe seitens des Staates drauf. Und in dieser EU-Richtlinie ist auch formuliert, dass das Ganze sehr energisch durchgesetzt werden soll. Also das ist nicht etwas, wo man sagt, lasst mal 5 gerade sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, Details, wir werden es bestimmt noch mal aufgreifen, das Thema. Ihr solltet euch dazu informieren, weil der letzte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ihr habt es bestimmt fast alle in Arbeitsverträge reingeschrieben. Das Gehalt ist etwas, wo eure Mitarbeiter nicht mit ihren Kollegen drüber reden dürfen oder sollen und auch nicht mit Familien, also nicht mit Dritten. Diesen Passus, den können wir ab Stand jetzt Juli 2026 einfach mal vergessen, streichen, können wir uns die Druckertinte zukünftig sparen. Die Transparenz sieht vor, dass in Unternehmen aktiv über Gehälter gesprochen wird. Und somit, ich sag mal, ist es nur eine Frage der Zeit, wenn an der Kaffeeküche über die Gehälter gesprochen wird und man da noch nicht mal mehr etwas in einem Vertrag gegen tun kann, bis über Dritte so eine Anfrage kommt, und dann sollte man vorbereitet sein, das erstmal bis hierhin. Bei mir saß der Schock auch relativ tief und man muss sich definitiv damit mal auseinandersetzen.
Ja, ich finde, das hat jetzt auch eigentlich kein Schockniveau in dem Sinne. Ich kann euch da nur den Rat geben, macht das, was wir ja unseren Praxen sowieso empfehlen. Wir sind ja große Verfechter von Gehaltstransparenz im Internet, um wirklich den Menschen klarzumachen, das erwartet dich. Und wir haben ja Anfang des Jahres mit unserer lieben Netzwerkpartnerin, der Moni Kruse, auch in einer Praxis genau das gemacht. Sie hat mit dem ganzen Team 2 Tage gearbeitet, Chefs, alle Angestellten, und man hat Gehälter offengelegt, nicht jetzt namentlich, und hat sich dann angeglichen, hat quasi eine Synchronisation der Gehälter gemeinsam entwickelt, so dass es da überhaupt kein negative Gespräche geben kann. Ja, genau. Weil es einfach offen ist für alle. Und wenn das jetzt alles funktioniert, dann müsstet ihr auch theoretisch seit letzten Sonntag eine Podcast-Folge unseres zweiten Formates Tiefgang und Tacheles hören können, die wir nämlich am Abend der Aufzeichnung dieses heutigen Podcasts auch aufgezeichnet haben. Den Podcast hört ihr mittwochs, und Sonntag davor sollte die Folge Tiefgang und Tacheles draußen sein, und da geht es um Gehälter in der Zahnarztpraxis. Also so viel dazu. Ne? Wir können auf jeden Fall auch da weiterhelfen. Und dann kam der Freitag, Patrick.
Ja,
da ging es dann um knalliges Online-Marketing.
Ja, ich schmeiß noch 2 Sätze zu dem Donnerstag rein, weil das darf ich auf keinen Fall weglassen. Natürlich gab es dann viele Dinge für die Online-Marketing-Agenturen, die jetzt für euch hier nicht so spannend sind. Ich hatte noch das tolle Vergnügen, 1 Stunde Schnupper-Speaker-Training mit Bane Katic zu machen. Als kleine Schnuppergeschichte für die Speaker-Akademie vom OMT. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, war ein tolles Programm für einige, die da drauf Lust hatten. Und abends muss ich auch noch erwähnen, Klaus, das wäre genau dein Ding gewesen. Ehemaliger Schiedsrichter Lutz Wagner hat die Keynote gehalten. Gelesen, ja. In 2 Parts, waren fast 2x1 Stunde beim und nach dem Abendessen, und hat eigentlich mal anhand von Fußball erklärt, wie schnell man Fehlentscheidungen trifft, wie wichtig es ist, die richtigen Blickwinkel anzusetzen, nicht einfach nur aus der stumpfen Erfahrung zu entscheiden, sondern genau hinzuschauen. Es war ein ganz klasse Highlight, und ich habe ja sonst, das wisst ihr alle vielleicht schon, nicht viel mit Fußball am Hut. An dem Abend war ich da absolut drin. Das war toll. So, und jetzt
kann kommt ich nur empfehlen. Ja, den Vortrag von Lutz Wagner kenne ich, absolut hörenswert, ja. Sehr lustig, sehr unterhaltsam, aber auch so auf den Punkt, dass man fast immer denkt so, ja, genau, so ist das. So,
ja, man weiß zwischendrin, nicht, ist der Schiedsrichter und erklärt das Thema Unternehmen, Wirtschaft aus der Fußballbrille, oder kommt er aus der Wirtschaft und nimmt Fußball als Beispiel? Das finde ich eine ganz coole Nummer. Genau, jetzt kommen wir zum Freitag. Also ein wunderbares Abendessen, schön geschlafen. Am nächsten Morgen ging es weiter. Freitag der OMT. Das ist der offene Online-Marketing-Tag für Online-Marketer, Social-Spezialisten, PPCler, also alles, was in dieser Branche eine Funktion erfüllt, sage ich mal. Und hier sprechen wir von 700 bis 800 Leuten, die da waren. Also auch eine ganz andere Größe.
Welche Frage kommt jetzt? Was sind PPCler? Wir haben nicht nur Marketing-Profis, die uns zuhören.
Ich habe einfach mal so mein Salmon runtergepredigt. Also da sind alle aus der Online-Marketing-Welt, von denen, die sich um Suchmaschinenoptimierung kümmern, die sich um Anzeigenwerbung kümmern, die sich um Social Media kümmern, auch ganz, ganz viele Datenanalysten, auch ein ganz wichtiges Thema, und natürlich KI-Spezialisten, beziehungsweise das in Kombination, ne? Menschen, die jetzt das, was sie vorher schon sehr gut konnten, mit KI nochmal auf ein anderes Level bringen. Also alles, was irgendwo das Thema Online-Marketing bewegt, tümmelte sich an diesem Freitag dort.
Du hast meine Frage nicht beantwortet.
PPCler.
Du hast gerade gesagt, da sind PPCler. Was sind PPCler? PPC, oder wo kommt das her?
Das sind die sich um Paid Media kümmern. So, also um alles, wo man Anzeigen schaltet und dafür Geld einsetzt, ob wir über Meta, Google Ads, TikTok oder Ähnliches sprechen, LinkedIn.
Weil PPC kommt von Pay-per-Click oder irgendwie sowas.
Pay-per-Clickler, ne? Ja, genau.
Ah, okay, alles klar.
Ja, Pay-per-Clickler ich möchte sind
das. Weißt du, Patrick, ich möchte sowas immer mal gerne, wenn ich das höre, weil ich ja weiß, uns hören nun mal auch Menschen zu, die jetzt nicht mit jedem Begriff was anfangen können. Also, wenn ich das Gefühl habe, wir müssen es erklären, erklären wir es. So.
Absolut. Und wie gesagt, von mir hier die Entschuldigung, wenn wir dann noch in so ein Thema einsteigen, wo ich ja auch sehr tief verwurzelt bin drin, dann passiert mir das natürlich, dass ich da einfach auch in dem Wording immer mal drin bleibe. Von daher, Klaus, immer die Hand heben, erkläre ich dann gerne.
Sehr gerne. So, dann erzähl mir mal ein paar der Highlights. Also ohne jetzt zu, wir können jetzt nicht zu jedem Thema in die Tiefe gehen, großartig, ja. Aber was nimmst du da so mit? Wer war da von denen, die wir vielleicht auch kennen? Erzähl mal.
Genau, also im Endeffekt muss man sagen, wir sprechen hier von 4 Räumen, die mit 45-Minuten-Slots von 8.30 Uhr morgens bis 19 Uhr gefüllt werden. Das heißt, wir haben da, glaube ich, über 40 Speaker gehabt an dem Tag. Ich konnte natürlich auch nicht überall sein. Muss aber ganz klar noch mal sagen, haben wir jetzt hier noch mal ein bisschen Netzwerk drin. Bei der lieben Kim Adamek war ich. Da ging es noch mal ganz klar um psychologische Trigger. Wo passiert Marketing eigentlich unabhängig der verschiedenen Kanäle, die man dann bespielt? Ich fand es sehr, sehr cool, dem Chris Dietz zuzuhören mit dem Thema Marken, also Marken verkaufen. Das war ein sehr, sehr haptischer Workshop, wo man sich sehr erwischt hat, wie man Marken in sich verfestigt und dann einfach nur kleine Trigger braucht, um sofort ein Bild dazu im Kopf zu haben. Also dieses ganze
Marken.
Ja, Coca-Cola.
Was für Trigger hat er da gesprochen?
Ja, du kannst ganz einfach dir mal überlegen, er zeigt ein Bild, wo das ist so ein bisschen verschwommen gewesen, hatte so ein bisschen wie durch so eine Lochkamera gemacht, das Ganze, und sagte, was ist da in der Mitte? Und alle sagten, da ist eine Cola-Dose. Ja, welche Cola-Dose denn? Ja, eine Coca-Cola-Dose. Am Ende war es die Silhouette einer Dose auf einem blauen Bild. Es war nicht einmal die Farbe Rot in diesem Bild und trotzdem sagten alle direkt, es ist eine Coca-Cola, weil eine geschwungene Linie in der Art der Coca-Cola-Schrift auf einem dosenförmigen Ding war, was irgendwo auf einem Tisch stand. Und das war sehr, sehr cool. Also er hat das sehr schön erklärt, wie man eigentlich triggert oder wie eine Marke eigentlich dazu beitragen kann, dass Dinge einfach als wahr und als passend und als funktionierend hingenommen werden. Und das lässt sich natürlich auch wieder auf, ich sag mal, jeden Einzelkämpfer, jede Agentur, jede Praxis runterbrechen, wie wichtig dieses Thema Marke ist. Natürlich, ich sag mal, ohne jetzt die Speaker zu nennen, weil alle kriege ich nicht mehr zusammen. Ich bin auch zwischendrin ein bisschen gesprungen.
Klaus? Lass mich trotzdem kurz nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, weil ich finde ja sowieso dieses Thema Marken im Kopf, Marketing. Du hast jetzt von Chris gesprochen und seinen Triggern. Die Kim, die ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, hat ja ein ähnliches Thema. Worum ging, also was war so die Erkenntnis oder die Essenz aus ihrem Vortrag? Marketing passiert im Kopf, ist ja logisch, klar. Gab es da so ein, zwei Sätze, wo du sagst, die nimmt man auf jeden Fall bei sowas mit oder die sollte man sich merken im besten Fall?
Na, ich würde einfach sagen, bei allem, was ich jetzt mit diesem Thema Marke und dem psychologischen Aspekten eigentlich beschäftigt, muss man einfach im Kopf haben, dass alles, was man tut, irgendeinem Muster folgen sollte, einer Basis, einer Strategie, einem Wertekodex, ne, das gilt bei allen Marken, ne, das muss man auch ganz klar zusammenbringen und dass man diese Marke, also der auch wirklich treu sein muss für sich selber, wenn man sie kommuniziert. Ne? Das heißt, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, hey, wir sind hier die grüne Praxis und auf der anderen Seite machen wir irgendwo Social Media Shootings mit McDonald's Drinks, ja, also das ist, man einfach sagt, diese Konsequenz, die hinter einer Marke stehen muss, um einfach diesen Effekt der Wiedererkennung zu generieren, damit bei den Menschen im Kopf, wenn sie etwas sehen, wenn sie etwas lesen, wenn sie etwas hören, wie bei einem damals im Kassettenrekorder auf Play gedrückt wird und es spielt sich eine Story oder ein Film im Kopf ab, das funktioniert nur über Konsequenz und auch über eine gewisse Disziplin in der Kommunikation.
Und McDonald's Drinks steht da sehr wahrscheinlich stellvertretend für alle Wegwerfbecher, Plastikbecher, die am Ende nicht da landen, wo wir sie hinhaben wollten.
Aber da sind wir schon wieder, ne? Ich spreche von einem McDonald's Becher, weil der mir, wenn ich an ein ungesundes Limonadengetränk denke, was in einer Einwegverpackung irgendwo gereicht wird, denke ich an McDonald's, wenn ich das to go habe, ja?
Ja, gut, auch so kann man Marken bilden, ne? Das ist
genau.
Aber ich meine, das ist ja genau die Aufgabe von Marken, von Markenbildern, für etwas zu stehen, was einen Wiedererkennungswert hat. Ja, aber bringt natürlich auch nur etwas, wenn dieses Markenbild mit etwas ganz Spezifischem aufgeladen ist. Und wenn jemand sagt, ah, da ist ein Zahn auf dem Logo, das ist dann wohl eine Zahnarztpraxis. Das hat mit Marke ja in dem Fall nichts zu tun, ne? Sondern da fährt einer vorbei und sagt, ach, guck mal, die mit diesem wunderbaren Team, die mich immer anrufen, genau, wenn ich einen Termin vergessen habe, die so liebenswert sind, die immer die Blumen da stehen haben, sind jetzt banale Dinge, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich denke mal, das zeigt ja auch nochmal ganz klar, dieses Thema Marken im Kopf, Psychologie, Abgrenzen von anderen, vom Wettbewerb, das ist im Moment wohl etwas, was auch unsere Branche mit am meisten beschäftigt. Glaubst du, vielleicht auch aus Gesprächen, also das frage ich jetzt mal ganz spontan, hat das wirklich auch ganz viel mit diesem KI-Thema zu tun, mit dieser Angst vor Gleichmachung, dieser Frage, wie werde ich denn noch herausragend erkannt, wenn es nicht mehr um Menschen geht? Beantwortung, es muss einfach um Menschen gehen im Marketing.
Ich glaube, genau deswegen, also diese Themen, ich sag mal, Marke, die Psychologie dahinter, waren immer schon wichtig, aber genau jetzt kommt es natürlich, wie du schon sagst, verstärkt wieder hoch, weil einen vergleichbaren Inhalt zu produzieren oder eine vergleichbare Kommunikation, dafür muss man sich jetzt nicht mehr mit einem 10-Mann-Team ewig hinsetzen. Da gibt es halt einfach Tools, die das übernehmen, wenn wir da wirklich über die LLMs, also alles, was mit KI irgendwo passiert, sprechen. Und gerade deswegen geht es halt drum, aus dieser Masse von Generiertem herauszustechen, aber das auch richtig zu tun. Also da sind wir auch wieder an den ganzen Themen, die auch am Tag davor da waren. Wir müssen uns treu sein. Es geht um eine gewisse Transparenz. Und es geht halt einfach darum, zu sagen, okay, da sehe ich was, da höre ich was, dann passiert etwas in meinem Kopf. Und bei den anderen ist es halt das Logo mit dem Zahn in 47 verschiedenen Ausprägungen. Da passiert aber nichts in meinem Kopf, außer dass ich sehe, ein Zahn wird wohl ein Zahnarzt sein. Oder vielleicht doch ein Restaurant, ich weiß es nicht. Ne? So, das ist so einfach der Weg dabei. Ich habe es gerade schon erwähnt oder du hast es ja angeteasert. Thema KI war natürlich ein Riesenthema auf dem OMT. Und da muss man einfach sagen, in allen Ausprägungen, in allen Kanälen, also wie kann man in Social Media mit KI seine Ergebnisse noch verbessern? Wie kann man Prozessketten für Kampagnenschaltung verbessern? Wie ist gerade diese Entwicklung KI bei Content-Produktion, also Inhalten auf deiner Website, Texten, haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, Thema Vergleichbarkeit. Wie verlagert sich denn durch die Nutzung von KI in unseren Zielgruppen, und das sind ja auch eure Patienten im Endeffekt, ne? Also alle Menschen da draußen, wie verlagern sich verschiedenste Aktivitäten in verschiedenen Kanälen, die vielleicht vor 10 Jahren oder die letzten 10 Jahre noch anders geartet waren? Welche Rolle spielen zum Beispiel Tools wie die Google Ads Kampagnen jetzt und zukünftig? Sie werden bleiben, aber sie werden vielleicht eine andere Rolle spielen. Und das waren alles so Themen, die in verschiedensten Ausprägungen, aber sehr tief in der Marketingmaterie, deswegen fasse ich es jetzt gerade auch so zusammen, natürlich dort diskutiert wurden und aufgeschlüsselt wurden. Und es war sehr, sehr spannend. Da kommt sehr viel Spannendes auf uns zu.
Gibt es irgendwelche, sage ich mal, so Shorts, die du hast, die über das hinausgehen, was wir in den letzten Monaten eh schon dazu erzählt haben? Weil, ich meine, wir hatten Podcast-Folgen dazu. Ja, wie sieht's aus mit SEO und KI? Was ist mit Websites und KI und so weiter und so fort? Gibt's da aus deiner Sicht Dinge, wo du sagst, da kommt noch was oder gibt's da was Neues bezogen auf diese Thematiken? Also wer sich jeden Tag damit beschäftigt, wird jetzt sagen, nee, eigentlich nicht, weil das lesen wir ja jeden Tag. Aber gab's für dich so einen Moment, wo du denkst, ah, okay, also wie nennt man so schön das berühmte Aha-Erlebnis?
Ja, also es gab definitiv Aha-Erlebnisse in der, ich sag mal, Bild- und Videogenerierung. Das fand ich schon wirklich krass, wie man da in dieser Symbiose aus echtem Mensch oder gebrieftem Inhalt und richtigen Tools richtig genutzt, zum Beispiel Erklärvideos, Informationsvideos, aber auch Kampagneninhalte, gar nicht, ich sag mal, nicht authentisch, sondern auf eine andere Art und Weise authentisch rüberbringen kann. Ne? Dieses Thema Avatare war unheimlich spannend, wo man einfach sagt, ja klar, ich kann dem der Maschine etwas briefen und mein Avatar offensichtlich für alle, die es konsumieren, es ist generiert, aber der Inhalt ist trotzdem nicht weniger wert. Mhm. Und das fand ich eine tolle Sache. Am Ende war es aber immer wieder das Gleiche, was wir auch schon letztes Jahr beim OMT, da hatten wir auch einen kleinen Podcast vor Ort gemacht. War doch letztes Jahr, ne? Genau.
Ich glaube, das war schon vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren schon, okay. Dass es einfach am Ende immer darum geht, der schnellste Sportwagen nützt dir nichts. Da muss halt noch ein Fahrer drin sein oder irgendeiner, der die Kontrolle behält bei dem Ganzen. Und das ist wirklich, zieht sich durch alle Vorträge, ohne den Menschen, der das dahinter steuert, der das kontrolliert, der das Ganze immer wieder abwägt, funktioniert auch nichts mit KI, zumindest nicht auf einem Level, sodass es nicht vergleichbar ist und dann untergeht.
Ansonsten denke ich, werden wir einiges erfahren haben über die Dinge, die wir ja sowieso machen, die gar nicht unsere Partner umsetzen, weil wir die im Hintergrund umsetzen, Kampagnen, Analysen etc. Ja. Ist das auch Thema außerhalb von KI oder geht es eigentlich nur noch um AI-Analysen, KI-Prozesse etc.?
Nein, es geht auch wirklich, also das Schöne ist, ich sag mal, bei solchen Events gibt's ja Menschen, die erst vor 2 Jahren in die Branche eingestiegen sind oder vielleicht jetzt ganz frisch, aber da sitzen natürlich auch Menschen, die noch länger als ich sich schon mit diesen Themen beschäftigen und dann sprechen wir ja von 14 Jahren aufwärts in Anführungszeichen. Das heißt, es gibt auch sehr, sehr viele Parallelen. Also das, was heute eine KI an verschiedenen Stellen macht, ist das, was wir vor Jahren mit Fleißarbeit selber getan haben. Und man aber natürlich glücklicherweise auch schon weiß, wenn man in die Richtung läuft, sieht das Ergebnis höchstwahrscheinlich so aus. Wenn man in die Richtung läuft, sieht es so aus. Und wenn die KI jetzt in diese beiden Richtungen läuft, wird es wahrscheinlich ähnlich sein von der Resonanz oder dem Feedback. Es ist ein Großteil, geht es wirklich um KI, es geht aber noch viel mehr um die Strategie dahinter, um die Steuerung der KI, um, sag mal, die Umwandlung von Fleißarbeitszeit, die man hatte, in die Schaffung von Exzellenz in dem, was man mit der KI zusammentut. Und das ist auch das, wo sich, glaube ich, gerade so ein bisschen die Qualitäten verschieben. Ja, dass es halt Menschen gibt, die sagen, ich mache was mit KI und dann ist das da und es interessiert keinen, weil jeder es mit 3 Klicks machen kann. Aber die Menschen, die mit dem strategischen Wissen dahinter und vielleicht auch der Erfahrung, mal etwas mit der Hand gemacht zu haben, da dran gehen, wenn die quasi als Qualitätsfilter dahinter liegen, dann ist das, wo auf dem OMT drüber geredet wurde, dass das Ergebnis für alle sein muss.
Gibt's Dinge, die wir operativ nochmal angehen, anders angehen, jetzt mal so für mich unter uns beiden?
Ja, es gibt so die ein oder andere Sache, wo ich auch jetzt mich nochmal ein bisschen hab triggern lassen, wo wir gesagt haben, lange ist vielleicht nicht mehr so das Richtige, ist nicht mehr zeitgemäß, aber gerade das Thema Kampagnenschaltung, die neuen Kampagnenarten von Google, die KI gestützt sind, testen wir gerade schon aus. Da habe ich aber 1-2 Hacks mitgenommen, wo ich einfach sage, Mensch, wenn man das so verknüpft, dann kriegt man da doch mal einen ganz anderen Pack an. Was ich wieder spannend fand oder spannend finde, da werde ich mich jetzt noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, ist das Thema Microsoft Ads. Ja, ihr habt gehört, früher hieß es Bing Ads. Ganz klar, oder in Anführungszeichen, immer noch unter 10% Marktanteil. Interessanterweise aber jetzt in Deutschland wieder auf einem aufstrebenden Zweig, weil es da auch gewisse Targeting, also Zielgruppen, Kooperation und Kommunikation mit LinkedIn gibt. Ganz spannendes Thema, werden wir uns sicherlich auch nochmal zu zusammensetzen, Klaus.
Was ja naheliegend ist bei einem System, was aus dem gleichen Haus kommt, ne?
Also. So, aber dass man dadurch natürlich auch vielleicht nochmal ganz spezielle Zielgruppen auf eine ganz andere Art und Weise ansteuern kann, war lange schwierig möglich, weil das Hands-on bei Microsoft einfach schwer bis, ich sag mal, im Agenturleben mit unseren Partnern fast nicht handelbar war, weil es ständig irgendwelche Nachfragen nach Ausweisen und Zahlungsmodalitäten gab. Das werde ich definitiv nochmal angehen. Ich habe, Grüße gehen hier raus mit dem lieben David Odenthal, der mir quasi hier mein Nachbar ist im Bergischen Land, seit langem mal wieder gesprochen. Und wir sind zufällig, sind wir darauf gekommen, dass er jetzt ein spannendes neues Tool hat, wo er sich auch gestützt mit KI darum kümmert, Fachkräfte im Ausland anzusprechen für eine Karriere in Deutschland. Fand ich sehr, sehr spannend. Werde ich mich noch mal mit beschäftigen, mit ihm auch noch mal zusammensetzen. Es gibt auch einige neue Analyse-Tools, die AI-Ergebnisse jetzt reporten, zeigen, sichtbar machen. Alles gefühlt gerade noch ein bisschen in Kinderschuhen. Wir sind da ja auch schon dran und haben auch dem einen oder anderen Partner von uns schon mal was rausgeschrieben und sagen, hier Momentaufnahme, so bist du bei den Quellen der AI-Overviews. Aber ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen, dass man das auch sichtbar machen kann. Ja, das sind eigentlich so die Dinge. Ja, ganz klar nochmal Thema oder Gespräche mit Matelso. Kennen viele von denen, die mit uns arbeiten und jetzt zuhören auch. Nicht nur Telefontracking, sondern einiges mehr. Und wir haben auch so ein bisschen über die Entwicklung von ihnen gesprochen, wo es hingeht. Und da kann ich zumindest schon mal einen Ausblick geben, dass da 2026 ich sicherlich mit dem ein oder anderen Matelso-Thema auch nochmal auf unsere Zuhörer wahrscheinlich zukommen werde, weil das war klasse. Ja, das waren eigentlich so mal schnell die Dinge.
Mal schnell, ja. Man kann auch 50 Minuten mal schnell über dein Gedächtnisprotokoll
und deine Aufzeichnung. Man kennt mich hier ja zum Glück. Ja.
So, ja, spannend. Also auf jeden Fall tolles Gesamtpaket, würde ich sagen. Ne? Wie immer, der OMT Catering ist ja sowieso auch immer sehr überragend. Die Menschen da vor Ort sind großartig. Ich war jetzt das zweite Jahr in Folge nicht da, weil es einfach terminlich nicht passt. Mhm. Also, aber nächstes Jahr im März kommt da auch was. Bleibt einfach, würde ich sagen, mit offenen Augen und Ohren bei mir hängen. Patrick, ich sag erstmal lieben Dank. War ein schöner Recap. Also Recap, ne, so nennen wir ja quasi den Rückblick. Also im Online-Marketing ist alles Recap, wenn wir über was nachdenken und drüber schreiben. Fand ich sehr spannend. Bin gespannt, was uns da noch alles so begegnet. Und weißt du, worüber ich in der kommenden Woche in diesem Podcast sprechen werde?
Das weiß ich tatsächlich nicht, Klaus, weil ich ja jetzt so viel unterwegs
bin. Weil du den Redaktionsplan dir nicht angeguckt hast.
Dafür bist du ja da. Du bist ja hier der Head of Podcast.
Ja, denn tatsächlich, in einer Woche, also wenn ihr diesen Podcast hier am Erscheinungstag hört, an dem er rauskommt, dann bin ich auf der Rückfahrt von Oslo nach Kiel auf der Fähre, aber nicht einfach so, weil ich mir mal Oslo angucken wollte, sondern wir waren auf der SEO Cruise, also ein Online-Marketing-Event, ja, rund um SEO, KI, Online-Marketing mit ganz anderen Leuten, tollen Leuten, findet statt auf der Fähre Kiel, Oslo, Kiel. Und wenn alles gut läuft, also beziehungsweise gut fährt und alles klappt, dann hört ihr in einer Woche den Recap dazu, oder heißt es das Recap, ist mir auch egal. Das Blog, der Blog, wurscht.
Mein Blog.
Ihr wisst, was wir meinen. Darum geht's. Patrick, hat Spaß gemacht. Danke dir.
Danke dir, Klaus. Und hier an der Stelle auch nochmal, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten. Vielen Dank, lieber Mario Jung, für das Thema OMT. Ohne dich hätten wir keinen Inhalt für diese Folge gehabt und ich nicht zwei so tolle Tage. Also hier nochmal die Grüße raus an das gesamte OMT-Team. Für Orga, für alles, was da so passiert und ganz besonders dir, lieber Mario.
Ich kann das gerne ergänzen, weil ohne, zumindest kann ich das für mich ganz klar behaupten und auch für Passmedia und du hast es ja eben schon gesagt, bei Artista ist es vielleicht ähnlich. Ohne den OMT hätte ich viele, viele Impulse, viel Wissen, viel Ideen niemals mitbekommen, nicht umsetzen können oder mir über andere Wege mühsam erarbeiten müssen und hätte auf jeden Fall nicht so viele tolle Leute kennengelernt. Und damit lassen wir das jetzt auch so stehen. Also auch mal von mir ganz lieben Dank an Mario und das OMT-Team. Ja, und danke an euch fürs Zuhören. Wenn es gefallen hat, abonniert uns, macht ein Häkchen, schreibt uns, was euch nicht gefällt oder was ihr hören wollt. Ja, am besten über LinkedIn, da erreicht ihr mich ja immer. Dann kann das Team der Podcast-Liebe wie immer für eure tolle Produktion an die Annette für die tolle Stimme und an den DJ Actimax für den Sound. Patrick, wir beide sagen bis zum nächsten Mittwoch bei punktuell eurem Passmedia Praxis Marketing Podcast, wobei am nächsten Mittwoch bist du dann nicht dabei, aber wir sagen trotzdem Danke und, oder?
Wir sagen trotzdem Danke, genau. Danke an alle und bis bald, bis zur nächsten Episode. Ciao.
Das war punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.